hinein, ein in die Moderne hineinwirkendes Paradox zwischen der Einforderung eines scheinbar ewigen Erwartens des Messias und der Alltäglichkeit seines möglichen plötzlichen Kommens. Was eine Erwartungshaltung schafft, die Walter Benjamin jetzt nennt. Diese Möglichkeit lebt die in der Moderne als homogene Zeit erfahrene Lehre mit dem Gewicht des Potenzials eines radikalen Einbruchs in die Geschichte auf. Indem damit auch die Notwendigkeit dieses Einbruchs angesichts der leidvollen Weltlage angezeigt wird, wird dieser zu einem das gesamte Leben, die gesamte Menschheit umfassenden Politikum. Als solches ist der Messianismus Walter Benjamin konzipiert und so wird Benjamin auch in minderem Maße von Jacques Derrida in den 70er Jahren und weiter radikaler und mit einer Zurückweisung von Derridas Auffassung des Messianismus von einem der einflussreichsten Denker der Gegenwart, dem italienischen Philosophen Giorgio Agamben, beerbt. Agamben's Diagnose des Weltzustands könnte schwerster kaum sein und seine Vorstellung von der Dringlichkeit einer allumfassenden Rettung kaum extremer. Bekannt wurde er mit seiner Beschreibung der globalen Weltlage anhand von Begriffen wie dem Homo Sacer, dem Individuum, das aus dem Rechtssystem herausstellt, dem nackten Leben, das von den biopolitischen Zugriffen einer souveränen Macht in Bann gehalten wird, dem Ausnahmezustand, der in Anklang an Karl Schmitt und Walter Benjamin zur Regel geworden ist, und dem ubiquitären Lager, das Agamben generell als Normus der Moderne besteht. Die Vorstellung vom Heil, die er diesem gegenwärtigen Zustand entgegenhält, entspricht der Radikalität seines Katastrophendenkens. Die wichtigste Vorlage von Agambens Heilsvorstellung ist der Messianismus Walter Benjamin, dessen Struktur greift die Triade von Paradies, Fall und Erlösung auf und richtet sich ebenso gegen den Determinismus einer idealistischen Geschichtsphilosophie wie gegen den teleologischen Fortschrittsglauben sich zurück. Sie wird von Diskontinuitäten bestimmt, die die lineare Chronologie unterbrechen und eine punktuelle zur Vergangenheit und Zukunft eröffnet. Anstelle eines zeitlichen Kontinuums, das auf das Ende der Geschichte hinbewegt, erkennt Benjamin in vereinzelten konkreten Erscheinungen und Figuren eine schwache messianische Kraft, die es vermag, die leere homogene Zeit aufzubrechen und auf eine zukünftige Rettung vorauszuweisen. Agamben knüpft an diese Erscheinungsformen der Diskontinuität an und radikalisiert sie, indem er ihre Unterbrechungsfunktion überhöht, entleert und ihrem Ende zuführt. Dabei übernimmt der Benjamins Appell an eine Letztzeit, verschränkt ihn jedoch gleichzeitig mit der Botschaft des Apostel Paulus, die er in der Nachfolge von Jakob Taube das anspruchsvollste messianische Traktat der jüdischen Tradition nennt. Der entscheidende Schritt in Agambens Paulinisierung von Benjamins Messianismus, ein Zeugnis der Aneignung jüdischen Gedanken zum Hirte, ereignet sich in der Lektüre einer Stelle in Benjamins Thesen über den Begriff der Geschichte. Agambens stärkster Beweis für die Zusammenschau von Benjamin und Paulus beruht auf der Entdeckung eines vermeintlichen Paulus-Zitats in dem Schlüsselsatz Benjamins, wonach Tat jedem Geschlecht eine schwache messianische Kraft mitgegeben sei. Im Schlusskapitel seines Paulus-Buchs berichtet Agamben von seiner Rührung, als er in Benjamins Manuskripten auf dieses, zitiere freilich nicht allzu sehr versteckte paulinische Zitat in den Thesen schrieb. Die, Zitat, heimliche Anwesenheit des paulinischen Textes will Agamben in der Korrespondenz von Benjamin im Manuskript in Sperrstrich beschriebenem Wort schwach, also schwache messianische Kraft, erkennen, dass sich bei Benjamin auf Kraft bezieht und Paulus Worten von der Zitat Kraft, die in der Schwäche vollendet wird. Agamben zitiert den Satz des Paulus, die Grundlage der christlichen Martyrologie. Daher finde ich Gefallen an Schwächen, an Misshandlungen, an Notlagen, an Verfolgungen und Bedrängnissen und des Messias willen. Agamben nennt Benjamins Ausdruck, Zitat, ein tatsächliches Zitat ohne Anführungszeichen. Und sieht dies in Luthers Übersetzung, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, bestätigt. Doch eine schwache Kraft und eine Kraft der Schwäche sind nicht dasselbe. Wesentlich überzeugender ist demgegenüber der Bezug von Benjamins Worten von der schwachen messianischen Kraft, die jeder Generation innewohnt, auf den kabbalistischen Glauben an das Shirat HaKelim, das Verbrechen der Geschichte, in der messianischen Zeit wieder zusammengefügt werden sollen. Benjamin zufolge manifestiert sich das Messianische in der Geschichte nur in fragmentierten, in geringen Formen, in schwachen messianischen Funken, in Splittern, die es in jetzt jeder Generation von Neuem zu erreichen und zu sammeln gibt. Der Unterschied zwischen diesen beiden Vorstellungen des Schwachen ist beträchtlich. Während im einen Fall die nur geringfügig vorhandenen Spuren, die auch eine messianische bzw. revolutionäre Gerechtigkeit vorausweisen, ergriffen werden sollen, steht im Zentrum des anderen Paulus Aufhebung des Gesetzes. Neben seiner Interpretation von Benjamins schwacher messianischer Kraft ist denn auch die eindringlichste Illustration von Agamben's Aneignung und zuweilen bereits Abwehr des jüdischen Messianismus in seiner Lektüre von Kafkas Erzählungen vor dem Gesetz und in der Strafkolonie zu finden. In der Situation des Mannes vom Lande, der vom Türhüter vor dem Gesetz nicht eingelassen wird, sieht Agamben in reinster Form die Macht des Gesetzes, das keine Bedeutung mehr hat und dennoch zu gelten nicht aufhört. Im Gegensatz zu herkömmlichen Interpretationen, die in der Parabel ein Scheitern des Mannes vom Lande sehen, der vergeblich vor der Tür des Gesetzes verharrt, bis der Türhüter sagt, ich gehe jetzt und schließe sie, versteht Agamben das Verhalten des Mannes als, Zitat, komplizierte und geduldige Strategie-Schließung zu erreichen, um die Geltung des Gesetzes zu unterbrechen. Mit dieser Lektüre widersetzt sich Agamben einem Mechanismus des Wartens, den er in Scholens Begriff des Lebens im Aufschub erkennt und explizit in Derridas Interpretation der Parabel verortet. Einer konstitutiven Unabschließbarkeit und einer immerwährenden Auseinandersetzung des Mannes vom Lande mit dem Türhüter und dem Gesetz. Dieser Haltung steht die Provokation von Agamben's Mann von Lande entgegen, die ganz im Sinne Paulus zum Schließen der Gesetzestür führt. Noch expliziter paulinisch im Sinne der Aufhebung des jüdischen Gesetzes ist Agamben's Interpretation von Kafkas in der Strafkolonie. Darin steht die Foltermaschine, die in Kafkas Erzählung dem Verurteilten sein Urteil in die Haut legt, für die jüdische Gesetzesschrift selbst. Am Schluss der Erzählung verbirgt die Maschine dank des freiwilligen Martyriums des Offiziers, der, so Agamben selbst, zu einer Christusgestalt wird. In dieser Interpretation Agamben fällt die Aufhebung des Gesetzes mit der Vernichtung der strafenden Schriftmaschine, ganz im Sinne von Paulus' Auffassung des jüdischen Gesetzes als Buchstabe der Tötet zusammen. Auch Alain Badiou in seinem kurz vor Agamben Paulus Buch entstandenen Cercle La Fondation de l'Universalisme den Apostel Paulus heran. Doch entfernt er sich wesentlich weiter von jüdischen Vorstellungen des Messias als Agamben. Denn bei Agamben kann man das noch mit einem antinomischen Messianismus zusammenziehen. Für Badiou liegt die Bedeutung des Apostels in dessen Erfindung des Universalismus. Es gibt nunmehr weder Juden noch Griechen, wie auch, hier stimmt er mit Agamben weitgehend überein, in der Aufhebung des Gesetzes. Doch anstelle von Agambens Zeit, die bleibt, so der Titel des Paulusbuchs von Agamben, also einer Temporalität, in der bereits geschehen und noch zu erwartende sich ineinander verschränken, heißt es bei Badiou, c'est dans la rétroaction de l'événement que se constitue l'universalité universelle. Die Universalität des Ereignisses konstituiert sich im retroaktiven Bezug auf das Ereignis. Das Ereignis ist in Badiou's Paulusbuch die Auferstehung Christi, die in der retrospektiven Treue zu diesem Ereignis zu einem Wahrheitsgrund wird. Also im Gegensatz zu Benjamins messianischer Jetztzeit, zu Derridas zukunftsorientierter, existenzieller Verfasstheit des Wahnsinns als Christen für Unerwartete, zwei Haltungen, die durchaus mit einem jüdischen Messianismus zu vereinbaren sind. Aber auch im Gegensatz zu Agamben, zu Zwischen- bzw. Quellenzeit, ist für Badiou das Ereignis nur im Rückblick zu erfassen. Die von Paulus verkündete Aufhebung des Gesetzes ist also schon geschehen, der Universalismus verwirklicht, es gibt keine Juden und keine Griechen mehr, die wissen es nur noch nicht. Damit wäre wohl auch der jüdische Messianismus noch in seiner schlechten Form.